SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich grüße Sie. Zu Gast ist heute eine Kollegin, die Journalistin und Filmemacherin Susanne Babila. Eine wie Susanne Babila ist in der deutschen Fernsehlandschaft so selten wie Wasser in der Wüste. Das stand einmal in einem Zeitungsartikel über sie. Und in der Tat, sie schaut dorthin, wo die meisten Menschen lieber nicht hinschauen wollen. Sie beschäftigt sich immer wieder mit einem Thema, das man gerne am liebsten verdrängen möchte, mit sexualisierter Gewalt gegen Frauen im Kongo. In den bewaffneten Konflikten im Nordwesten des Kongo, da werden jedes Jahr Zehntausende Frauen vergewaltigt. Mit ihrem Film Im Schatten des Bösen hat Susanne Babila das Thema in Deutschland überhaupt erst richtig in der Öffentlichkeit bekannt gemacht, vor gut 10 Jahren. Die Dokumentation ist auch mehrfach ausgezeichnet worden. Auch ihr jüngster Film Friedenskämpfer dreht sich um dieses Thema. Es ist ein Film über den Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege, der vergewaltigte Frauen im Kongo behandelt. Susanne, herzlich willkommen.
Hallo.
Susanne, was treibt dich dazu, hinzusehen, wo andere lieber wegsehen?
Also wenn ich jetzt vom Kongo spreche, dann war es einfach so, dass ich sozusagen durch Zufall Denis Mukwege begegnet bin. Und zwar war das 2006. Damals waren die ersten freien Wahlen im Kongo. Und ich war schon damals gemeinsam mit dem Kameramann Jürgen Killenberger vor Ort. Wir haben spannend über die ersten freien Wahlen im Kongo berichtet. Wir waren in verschiedenen Regionen. Wir haben Menschen beobachtet, die nicht lesen, die nicht schreiben konnten und die so glücklich waren, zum ersten Mal in ihrem Leben häufig wählen zu dürfen. Ich glaube, ein Gefühl, das wir gar nicht mehr schätzen, ja, welcher Reichtum das eigentlich ist, wenn man die Wahl hat. Und so kamen wir auch in den Nordosten und so traf ich Denis Mukwege, einen unglaublich charismatischen Mann, schon damals Leiter des Hospital Panzis. Und ich habe da mit ihm lange geredet und was ich damals zu Ohren bekam, war so grauenhaft und so entsetzlich, nämlich dass Vergewaltigung im Kongo wie in vielen Kriegen als Kriegswaffe benutzt wird und was das für die Frauen und für die ganze Dorfgemeinschaft überhaupt für das Leben der Kongolesen bedeutet. Da war mir und auch Jürgen Killenberger klar, das kann man nicht in einem kleinen Bericht abhaken. Darüber muss man einen Film machen, da muss man Zusammenhänge erklären und das muss natürlich vor allem dokumentiert werden. Und so kamen wir überhaupt auf das Thema und klar, Sie haben recht, mir ist doch häufig ein Anliegen, auf Dinge zu schauen, die wehtun, wo ich aber der Meinung bin, dass sie gesagt, gezeigt werden müssen.
Der Kongo hat dich dann, glaube ich, auch nie mehr losgelassen. 2019, dein letzter Film, über all das sprechen wir. Vergewaltigung als Kriegswaffe, über Denis Mukwege, über seine Arbeit dort. Die Journalistin und Filmemacherin Susanne Babila ist heute in SWR 2 Tandem zu Gast. Ihr jüngster Film heißt Friedenskämpfer, ist eine Dokumentation über den Arzt Denis Mukwege, der 2018 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Er behandelt in seinem Krankenhaus im Kongo vergewaltigte Frauen. An die 50.000 Frauen hat er bis heute behandelt. Und der Film geht auch über eine Tübinger Ärztin, die Mukwege dabei unterstützt. Der Film lief im Dezember im SWR-Fernsehen und ist nach wie vor zu sehen in der ARD-Mediathek. Friedenskämpfer ist er. Susanne, was war dein Anliegen mit dem Film?
Ja, ich wollte, nachdem Denis Mukwege den Friedensnobelpreis bekommen hat, also die höchste Auszeichnung in diesem Bereich, wollte ich einfach nachfragen oder der Frage nachgehen, inwieweit hat der Preis ihm geholfen, tatsächlich seine Mission auch zu erfüllen oder dieser Mission näher zu kommen, nämlich Frieden in dieser Region zu stiften. Und das war der Anlass, dorthin zu fahren, mit ihm zu reden, aber natürlich auch die Situation vor Ort anzuschauen und darüber zu berichten.
Wenn hier in Deutschland Kongo in den Medien auftaucht, dann geht es um Ebola, es geht um bewaffnete Konflikte, um Milizen, Gewalt. Du warst jetzt im letzten Sommer, hast du den Film dort gedreht. Wie hast du die Lage vor Ort erlebt?
Ja, also man muss sagen, im Nordosten des Kongo sind rund 160 Milizen unterwegs. Es ist ein Krieg, der dort herrscht, vor allem in der Provinz Ituri im Moment. Dort sind hunderttausende Menschen auf der Flucht. Es ist eine sehr schwierige Situation. Wir waren in einem Dorf, Shari heißt es. Da kamen zu diesem Zeitpunkt jede Woche rund 2000 Flüchtlinge an. Sie müssen sich vorstellen, eine arme Dorfbevölkerung trifft auf jede Menge Flüchtlinge, die überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wie sollen sie die Flüchtlinge versorgen? Wo sollen sie sie unterbringen? Das heißt, die Flüchtlinge waren zu Hunderten zum Teil in Schulen untergebracht, in Kirchen untergebracht. Sie gehen in den Raum, in eine Kirche und sie riechen, Gerüche sind ja das, was bleiben. Sie riechen Urin, Angstschweiß und Erbrochenes. Viele kranke Kinder um sie herum, es hustet am laufenden Band. Frauen, die nur vor sich hin starren, das sind auch Dinge, die einen vielleicht verfolgen. Menschen, die einfach sehr traumatisiert sind. Ja, und da treffen sie natürlich auf Flüchtlinge, die gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen, wie sie sich ernähren sollen, wie sie ihre Kinder durchbringen sollen.
Eine Frau sagt in dem Film auch, sie selbst verstehen eigentlich die Hintergründe dieser Konflikte, dieses Krieges überhaupt nicht. Kannst du uns skizzieren, ganz kurz, wer kämpft da eigentlich gegen wen? 160 Milizen hast du gesagt, was sind das für Fronten?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Es ist tatsächlich so, dass es natürlich, so heißt es, auch immer um Rohstoffe geht. Es geht natürlich aber auch um Stammeskonflikte. Und ich glaube, das explosive Gemisch ist, dass sich hier verschiedene Dinge übereinander lagern. Jetzt gerade im letzten Krieg hatte ich zunehmend den Eindruck, dass diese, sage ich mal, schwelenden Stammeskonflikte genutzt werden, um ganz andere Kriege zu führen. Und da geht es sehr wohl auch um Rohstoffe. Ituri ist eine rohstoffreiche Region, da gibt es Erdöl, da gibt es Gold, da gibt es also sehr vieles, um sich bereichern zu können. Und ich glaube, dadurch, dass Milizen ja durch die Rohstoffausbeutung ihr eigenes Überleben sichern, ist es natürlich klar, solange man sie machen lässt, solange der Staat, und der Staat existiert in dem Fall im Nordosten nicht, dem was entgegensetzt, wird sich die Situation auch nicht von selbst ändern.
Wie bewegt man sich in so einem Umfeld? Also wie bereitest du so eine Reise vor, damit man sagt, also ich möchte da berichten, aber ich möchte natürlich auch wieder heil zurückkommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist so, das Allerwichtigste ist für mich, ein gutes Team zu haben. Mit Jürgen Killenberger war ich ja schon häufiger im Kongo und ich weiß, auf ihn kann ich mich hundertprozentig verlassen. Wir haben schon viele Situationen erlebt, die lebensgefährlich waren und die wir beide gut überstanden haben, weil wir als Team eingespielt sind. Das große Problem war dieses Jahr, dass durch den Ebola-Ausbruch, und das ist absolut verständlich, wir kaum jemand fanden, der noch mitgeht im Team, also einen Tonmann. Und am Ende hat sich Ben Boric bereit erklärt, ein ganz junger 23-jähriger Tonmann, der gesagt hat, ja, da gehe ich mit. Ich hatte kurz so ein bisschen Bedenken, weil da habe ich mich dann schon fast in der Mutterrolle gefühlt. Ja. Aber er hat es ganz toll gemacht. Aber wichtig ist eben, ein Team zu haben, auf das man sich verlassen kann. Das ist das eine. Das andere ist natürlich Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Das heißt, eine gute Vorbereitung zu haben. Abgesehen von Drehgenehmigungen, von Visum, Einladung und so weiter, muss man sich natürlich auch informieren. Und man muss natürlich vor allem gute Kontakte vor Ort haben.
Lebensgefährliche Situation, hattest du angesprochen. Was darf ich mir da vorstellen?
Naja, sie sind in einem Milizengebiet, also es gab die Situation zum Beispiel, daran erinnere ich mich noch ganz genau, das war 2007, wir hatten eine Nachricht bekommen, informell durch eine Menschenrechtsorganisation, dass ein Massaker stattgefunden habe, nicht weit von Bukavu, also der Hauptstadt von Südkivu entfernt, und wir haben uns entschlossen, es war 9 Uhr morgens, dorthin zu fahren. Und sehr schnell haben wir festgestellt, dass uns 2 Wagen nachgesetzt sind, und kurz vor diesem Dorf wurden wir angehalten. Und ja, die Soldaten stiegen aus und richteten natürlich ihre Waffe direkt auf uns. Und ich bin ein bisschen emotional. Ich bin dann irgendwie, dachte, ich muss jetzt hier meine Pressefreiheit verteidigen, ja. Und es war gut, dass Jürgen dabei war. Der hat mich dann gleich wieder sozusagen auf den Boden geholt. Wir konnten dann in dieses Dorf hinein. Das hat natürlich auch, wir konnten Bilder machen, die natürlich auch gezeigt haben, was da eigentlich vor sich geht im Kongo. Und genau das sollte verhindert werden. Und ich glaube, wir hatten auch Glück, dass es so gelaufen ist und dass uns da nichts passiert ist.
Okay, also kann man sich gegenseitig sozusagen aus der Patsche helfen, beziehungsweise ergänzt sich auch von Arten vielleicht gut, mit einer Situation umzugehen.
Man stützt sich, der andere weiß immer ganz genau dann auch, hat so ein bisschen den Blick, wann vielleicht mal Vorsicht geboten ist. Das ist toll, wenn man so ein eingespieltes Team hat, auf das man sich verlassen kann.
Ja. Du hattest gesagt, da im Norden, im Nordosten des Kongo, Ituri, auch in Kivu, wo du am Anfang oder vor Jahren warst, da ist der Staat sozusagen abwesend. Warum?
Im Nordosten des Kongo ist es so, dass einfach, man muss sich vorstellen, in dieser Region herrscht seit über 20 Jahren Krieg. Die Macht ist schon lange nicht mehr in irgendeiner Regierung festgelegt. Kinshasa ist tausende Kilometer entfernt. Die Provinzregierungen sind völlig überfordert von dem Problem der Milizen. Zum Teil weiß man auch nicht, inwieweit die Armee, die kongolesische Armee, sofern sie vorhanden ist, mit den Milizen kooperieren. Also das ist ein Geflecht von Interessen, die zum Teil nicht durchschaubar sind. Mhm. Und dann kommen noch die Nachbarländer ins Spiel. Also der Kongo grenzt ja an Ruanda, an Uganda und Burundi. Und diese Nachbarländer haben natürlich auch Interessen an den Rohstoffen im Kongo. Und das führt dazu natürlich, dass dort Einflüsse, auch militärische Einflüsse, greifen und eine völlig unübersichtliche Gemengelage da ist. Das heißt, ohne die Nachbarländer wird es Also sagen wir mal, ohne einen politischen Frieden und einen gemeinsamen Frieden kann es im Kongo keine Ruhe geben.
Susanne Mabila, Filmemacherin, die in Filmen berichtet, dokumentiert, was im Kongo, im Nordosten des Landes geschieht. Eine Region, in der Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird. Um der Kongo dreht sich unser Gespräch heute hier in SWR 2 Tandem mit der Journalistin Susanne Mabila. Sie berichtet für den SWR, aber auch für andere ARD-Anstalten, unter anderem hier auch aus dem Südwesten. Sie macht Reportagen in Europa, Lateinamerika, Kuba, in der Türkei. Aber ein Schwerpunkt ihrer journalistischen Arbeit liegt in Zentralafrika, in der Demokratischen Republik Kongo. Susanne, woher kommt dein Interesse für die Region? Wie bist du da überhaupt drauf gestoßen?
Zum einen eine journalistische Neugier. Zum anderen ist es so, dass mein verstorbener Mann Kameruner war. Das heißt, ich habe natürlich schon eine gewisse Affinität zu dieser Region, zu diesem Kontinent. Mich fasziniert auch vieles. Das fängt natürlich bei der Landschaft an, das hört bei den Menschen auf. Und natürlich meine journalistische Neugier ist natürlich dann auch zu Brennpunkten zu gehen und nachzufragen, was passiert da eigentlich, wie geht es den Menschen vor Ort. Und 2003 war ja gerade so der Übergang vom Krieg zum Frieden und so kam ich das erste Mal in den Kongo und habe mich mit vielen Dingen auseinandergesetzt, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Und ja, die Neugier und das Interesse ist eben weiterhin da geblieben und dem möchte ich auch weiter nachgehen.
2007 dann dein Film Im Schatten des Bösen über die Situation von Frauen, die in der Kriegsregion im Nordosten des Kongo systematischer Gewalt ausgesetzt sind. Vergewaltigung wird dort als Kriegswaffe eingesetzt. Es wird in diesem Film auch mehrmals thematisiert. Inwiefern?
Also Kriegswaffe, es ist eine perfide Kriegsstrategie, wenn sie eine Dorfgemeinschaft, eine Bevölkerung demütigen wollen, zerstören wollen, ihr Innerstes verletzen wollen, dann können sie das natürlich sehr gut durch Vergewaltigung, indem sie die Frauen schänden, wird sozusagen eine Dorfgemeinschaft aufs Tiefste verletzt. Und sie zerstören natürlich auch das Zentrum des Lebens, die Frauen, die gebären die Kinder. Frauen bestellen die Äcker, sie sind für die Hauswirtschaft zuständig, sie halten das Leben sozusagen am Laufen. Und wenn sie sozusagen diesen Lebensnerv auslöschen, dann haben sie natürlich eine ganze Gemeinschaft zerstört. Und darum geht es. Die Frauen werden ja auch Kriegsbeute, ja, sie werden zum Teil in die Lager der Milizen verschleppt und dort tagelang misshandelt, unter brutalsten Methoden vergewaltigt und kommen als zerstörte Menschen wieder zurück in ihr Dorf und werden dann in dem Dorf jedenfalls häufig geächtet. Und das ist natürlich eine ganz furchtbare Situation.
Wie in dem Film von 2007 Im Schatten des Bösen, wie jetzt auch in den neuen Friedenskämpfer, gibt es Beispiele, die Frauen erzählen, was ihnen widerfahren ist. Wie hast du diese Frauen erlebt?
Also ich habe zum Beispiel die 27-jährige Moamini kennengelernt. Moamini hat selber 3 Kinder und wurde dann auf dem Weg zum Markt von mehreren Milizen gefangen genommen und in das Lager verschleppt und tagelang vergewaltigt. Die Täter hatten Masken auf, also sie haben sich nicht zu erkennen gegeben. Und sie konnte eigentlich nur mit der Hilfe von anderen Frauen, die sie befreit haben, wieder flüchten. Sie ist dann zurückgegangen in ihr Dorf. Ihr Mann war schon weg. Ihr Mann hatte erfahren, dass sie verschleppt worden ist von Milizen. Das war dann bekannt, Hutu-Milizen, die in der Region waren. Und ist gegangen. Ja, er war zutiefst verletzt. Seine Ehre war verletzt. Mhm. Und er ist dann einfach weg.
Hat sie im Stich gelassen.
Er hat sie im Stich gelassen mit ihren 3 Kindern. Und wenige Wochen später hat sie erkannt, dass sie schwanger ist. Und dann war natürlich das große Problem, zuerst kann man das verheimlichen, irgendwann nicht mehr. Und dann ist sie ins Hospital Panzi gereist. Es war eine 2-Tages-Reise, weil sie gewusst hat, dort kann sie in Ruhe dieses Kind zur Welt bringen. Und da habe ich sie getroffen und eine wunderschöne Frau, eine junge Frau, die aber zutiefst traumatisiert ist und die nicht weiß, wie sie weiterleben soll. Und das ist genau das Problem von vielen Frauen. Eine Frau hat zu mir gesagt, ich sitze am Feuer und mir ist kalt. Also man hat sozusagen den Lebensnerv zerstört. Und so habe ich sehr viele Frauen getroffen. Und es gibt natürlich auch Frauen, die mehrfach operiert werden müssen, die tatsächlich behindert sind, die auch nie mehr Kinder gebären können und die auch nie mehr in ihre Dörfer zurück können. Das heißt, die sich eine völlig neue Perspektive aufbauen müssen.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es da überhaupt? Also es gibt dieses Krankenhaus in Panzi, 150 Frauen kommen, wenn ich es recht im Kopf habe, da jeden Monat hin. Was kann da für diese Frauen getan werden?
Also zum einen werden sie medizinisch versorgt. Dr. Mukwege ist ja auch Spezialist auf dem Gebiet. Hospital Panzi ist mittlerweile ein Universitätskrankenhaus. Das heißt, Dr. Mukwege bildet junge Ärzte auch aus in Fisteloperationen. Und dann werden sie natürlich betreut, auch psychologisch. Und man versucht gemeinsam, dass sie vielleicht als Frauen ein Gewerbe erlernen, Körbe flechten etc., zum Beispiel auch Kleider zu nähen etc. Und wenn alle Stricke reißen und man versucht hat, auch Versöhnungsgespräche oder schlichte Gespräche mit den Dorfbewohnern zu machen und das nicht gelingt, versucht man eine alternative Perspektive aufzubauen. Man muss natürlich sagen, dass es immer noch ein geringer Teil, der überhaupt die Möglichkeit hat, so betreut zu werden. Viele Frauen, man weiß gar nicht, was mit ihnen passiert ist. Und sie haben nicht das Glück, sozusagen in die Hände von Dr. Mukwege zu gelangen. Man muss ja auch sagen, diese Form der Kriegsstrategie ist ja nicht ein kongolesisches Problem, sondern das ist ein internationales Phänomen. Vergewaltigung als Kriegswaffe, das haben sie in Tschetschenien, das haben sie im Sudan, das haben sie im Zweiten Weltkrieg, das haben sie in KZ-Zwangslagern. Und jetzt natürlich, wir erinnern uns an Nadja Murad, wir hatten das auch im Irak. Also es ist eine perfide Kriegsstrategie, die unter allen Völkern praktiziert wird.
Wie geht es mit den Frauen oder für die Frauen weiter nach der Behandlung? Die können nicht bleiben in diesem Krankenhaus.
Nein, sie können nicht bleiben, weil es sind einfach nicht ausreichend Betten da. Es gibt noch City of Joy, das ist eine Möglichkeit, das ist sozusagen eine Stadt, die aufgebaut worden ist, wo Frauen erstmal Zuflucht finden können. Sie sind dort untergebracht, sie bekommen nochmal über ungefähr 9 Monate die Möglichkeit, ein Handwerk zu erlernen und müssen aber dann auch irgendwann diese City of Joy, also Stadt der Freude, verlassen. Und dann versuchen sie sich tatsächlich in Bukavu meistens, also in der Provinzhauptstadt, eine neue Existenz aufzubauen.
In ihre Dörfer können sie nicht zurück, weil sie dort geächtet sind. Ja.
In vielen Fällen können sie nicht zurück. Es gibt aber auch Frauen, die zurück können. Und dann versuchen sie eben in Bukavu sich niederzulassen. Manche versuchen auch oder finden auch einen neuen Mann. Aber viele Frauen können ja auch keine Kinder mehr gebären etc. Die müssen sich tatsächlich irgendwie selber durchbringen und das ist schwer genug.
2007 der erste Film Im Schatten des Bösen. Jetzt der aktuelle Film Friedenskämpfer 2019, 12, 13 Jahre später. Hat sich die Lage von Frauen im Nordosten des Kongo verändert?
Man muss leider sagen, und das sagt ja auch Dr. Mukwege, leider nein. Es ist immer noch so, dass sehr viele Frauen zu ihm kommen, sehr viele Frauen operiert werden müssen. Und er ist ja selber auch so erschöpft. Also ich habe ihn ja als sehr erschöpften Menschen erlebt, der wirklich alles tut, damit er seine Arbeit tun kann, nämlich operieren und zum anderen diesen Auftrag, diese Mission erfüllen will, nämlich für die Frauen zu kämpfen und vor allem für den Frieden zu kämpfen.
Sie haben SWR 2 Tandem mit der Journalistin Susanne Babila. Friedenskämpfer heißt ihr jüngster Dokumentarfilm. Da zeigt sie die Arbeit des Friedensnobelpreisträgers Denis Mukwege, der seit 20 Jahren im Nordosten des Kongo vergewaltigte Frauen behandelt, mehrere 10.000 Frauen inzwischen. Susanne, wie hast du Mukwege persönlich erlebt?
Denis Mukwege ist ein charismatischer Mann, er ist ein hervorragender Chirurg und er hat natürlich diese große Mission, in dieser Region endlich Frieden zu schaffen, weil er natürlich über 20 Jahre das Schicksal dieser Frauen miterlebt und auch natürlich miterleidet in gewisser Hinsicht. Also Dr. Mukwege ist aber natürlich jetzt nach 20 Jahren auch sehr erschöpft und in gewisser Weise auch frustriert, weil er immer mehr merkt, er ist ja von Preisen überschüttet worden und hat trotzdem bislang keinen Erfolg gehabt.
In dem Film, da äußert er sich auch in dieser Hinsicht, da hören wir mal ganz kurz rein.
J'ai rencontré les responsables de ce monde.
Ich habe leitende Persönlichkeiten auf der ganzen Welt getroffen und ihnen berichtet. Sie schienen auch wirklich menschlich betroffen zu sein, aber daraus gefolgt ist nichts. Der Krieg geht weiter. Dieser Krieg könnte enden, wenn der politische Wille dazu vorhanden wäre. Die ganze Welt weiß es. Überall sind diese Verbrechen in Akten dokumentiert. Sie werden gesammelt und abgeheftet, aber sie bewirken nichts.
Also, du hast Denis Mukwege 2007, jetzt 2019 wieder getroffen. Die Situation ist fast dieselbe. In dieser ganzen Zeit behandelt er vergewaltigte Frauen. Nichts verändert sich. Wie geht der Mann mit diesem Frust um und mit dieser belastenden Arbeit?
Also man muss natürlich auch sagen, Dr. Mukwege ist ein tiefgläubiger Mensch. Und ich glaube, dieser Glaube gibt ihm eine ungeheure Kraft. Auch als ich ihn selbst gefragt habe, das war natürlich auch meine Frage, wie gehen Sie damit um, wie halten Sie das überhaupt aus? Dann sagt er natürlich, mein Glaube gibt mir Kraft, aber auch die Frauen geben ihm Kraft. Denn wenn er sieht, was diese Frauen erlebt haben und sich trotzdem wieder aufrichten und versuchen, ein neues Leben zu starten, dann sagt er, dann ist er so glücklich und er sieht darin natürlich auch einen Erfolg seiner Arbeit und das macht ihn wieder stark.
Ich finde es auch ganz erstaunlich, wie man diese Frauen, diese traumatisierten Frauen sieht in dem Film, wie sie sich doch aufrechterhalten und dann mein Gefühl ja, die haben dann oft noch ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, dass das tatsächlich was ist, was diese Frauen überhaupt aufrecht und am Leben erhält.
Wir hatten da eine unglaublich tolle Situation. Rein zufällig, wir waren im Hospital Panzi und dann kam eine Delegation, eine Frauendelegation aus Schabunda, das waren so 4, 5 Frauen, gemeinsam mit ungefähr 12 Kindern und einer Ziege. Und das war das Geschenk für Dr. Mukwege. Diese Frauen waren 2005 selbst Patientinnen bei Dr. Mukwege. Sie waren auch Vergewaltigungsopfer und haben jetzt einen Verein gegründet, und zwar um Kinder aufzunehmen, die aus sozusagen Vergewaltigungen erzeugt wurden. Und viele Kinder, die dieses Schicksal haben, werden ja von der Dorfgemeinschaft ausgestoßen. Und die Mütter haben oft dann auch nicht die Möglichkeit, sie zu versorgen. Das heißt, diese Kinder sind irgendwann auf sich alleine gestellt, also Straßenkinder. Und dieser Verein, also diese Frauen, haben dann eine Gemeinschaft gegründet, nehmen Kinder auf, haben jetzt mittlerweile 200 Kinder und versuchen denen nicht nur Essen zu geben und Kleidung, sondern auch eine Ausbildung. Und das fand ich ganz fantastisch.
Und das, also solche Erlebnisse sind dann auch was, was sozusagen wieder Kraft gibt, wo man dann doch auftanken kann, auch wenn man sieht, im Alltäglichen, das alltägliche Elend, da verändert sich nicht viel, aber es gibt eben Entwicklung.
Ja, es sind, glaube ich, auch diese kleinen Erfolge, an denen man sich festhalten muss oder diese kleinen Glücksgefühle. Es gibt ja diesen Spruch, sie retten einen Menschen und sie retten die ganze Welt. Mhm. Und ich glaube, daran hält sich auch Dr. Mukwege vor allem auch gestärkt durch seinen tiefen Glauben fest.
Er leistet ja also nicht nur eine besonders harte Arbeit, er zahlt ja auch einen hohen Preis für sein Engagement. In diesem Krankenhaus lebt er ja quasi fast wie ein Gefangener, er kann ja nur unter Bewachung raus.
So ist es. Also er hat immer einen Leibwächter um sich und er wird auch von Soldaten der Vereinten Nationen geschützt. Auf ihn ist bereits ein Attentat verübt worden und er lebt in tatsächlich Lebensgefahr. Also er weiß das auch, dass jeder Tag wieder ein neues Geschenk ist, weil es könnte sein letzter sein. Und damit lebt er und auch seine Frau, die ihm wirklich unglaublich wichtig ist. Sie stützt ihn, sie stärkt ihn. Und ich glaube, ohne seine Frau, das betont er auch immer wieder, wäre verloren.
Eine andere Frau, die du auch porträtierst in dem Film, das ist die Tübinger Ärztin Gisela Schneider, die Danny Mukwege im Kampf gegen sexualisierte Gewalt unterstützt. Was macht sie?
Sie hilft Dr. Mukwege auch, junge Ärzte auszubilden, zum einen. Aber sie unterstützt auch kleine kongolesische Organisationen, wie zum Beispiel Musaka, die versuchen, im Kongo, zumindest in manchen Regionen, eine Krankenversicherung einzuführen. Man muss sich ja vorstellen, jede Behandlung, jeder Gang zum Arzt, jeder Krankenhausbesuch muss ja bezahlt werden. Das können die wenigsten. Und das ist ein Riesenproblem. Dr. Mukwege kann in seinem Hospital Panzi kostenlos behandeln, aber eben ganz begrenzt Opfer sexualisierter Gewalt, also Vergewaltigungsopfer. Aber alles andere, ja, wenn die Kinder krank werden oder wenn eine andere Krankheit auftaucht, muss es bezahlt werden. Und da ist natürlich so ein Krankenversicherungssystem eine ganz wichtige Sache. Und da arbeitet Gisela Schneider zu. Ihr Vorbild ist Dr. Mukwege, der sein Leben opfert. Sie ist auch eine sehr gläubige Frau. Sie kommt ja von der ärztlichen Mission sozusagen und unterstützt ihn, wo sie kann. Eben auch durch Spenden zum Beispiel. Und durch Spenden, natürlich auch durch Spenden anderer Organisationen, konnte sich Dr. Mukwege auch medizinische Geräte anschaffen etc., Material zur Behandlung. Und ohne das würde er ja überhaupt nicht über die Runden kommen.
Hat er gesprochen darüber, was seine Pläne für die Zukunft sind oder wie er die Zukunft sieht?
Ich glaube, da ist Dr. Mukwege in seinen Prognosen sehr bescheiden geworden. Ganz klar, er wird weiter operieren. Er hat natürlich Visionen, was das Krankenhaus anbetrifft. Er möchte das Krankenhaus modernisieren, weiter ausbauen. Er möchte natürlich weiter junge Ärzte ausbilden. Er möchte natürlich auch mehr Möglichkeiten schaffen, um Frauen, die eben nicht zurück können in ihre Dörfer, dass diese Frauen mehr Möglichkeiten haben, unterzukommen. Daran arbeitet er. Das ist ein weites Feld, würde ich sagen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Und seine Friedensmission, die er natürlich nach wie vor wiederholt und immer wieder dafür kämpft, ich glaube, er weiß, dass es sein kann, dass er das vielleicht auch nicht erleben wird.
Du hattest gerade gesagt, Danny Mukwege, er ist ein Vorbild für die Tübinger Ärztin Gisela Schneider. Welche Rolle spielt seine Persönlichkeit für dich? Wie siehst du ihn?
Ich finde, wenn man von Helden spricht, ja, dann muss man sagen, Danny Mukwege ist für mich ein Held. Jemand, der in ganz bescheidener Art und Weise versucht, hier den Frauen zu helfen, für die Frauen zu kämpfen und dabei sein Leben einsetzt. Und gleichermaßen ist es natürlich so, dass es ein Geschenk ist, wenn man in seinem beruflichen Leben so jemandem begegnen darf und mit jemandem sprechen kann. Und man gewinnt dadurch viele Einsichten ins Leben, das das eigene Leben extrem bereichert.
SWR 2 Tandem mit Susanne Babila, einer SWR-Kollegin, Filmemacherin. Ihr jüngster Film über den Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege und über die Tübinger Ärztin Gisela Schneider, die im Norden des Kongo vergewaltigten Frauen helfen, sie behandeln, heißt Friedenskämpfer, erst noch zu sehen in der ARD-Mediathek. Susanne, wie gehst du selbst um mit den Erlebnissen auf den Reisen, beim Film, dem Leid, das du bei anderen erlebst oder von dem sie dir berichten?
Zum einen ist es mir wahnsinnig wichtig und das hilft mir auch tatsächlich, wenn ich darüber reden kann, jetzt zum Beispiel mit dir, Martin, weil das natürlich auch meine berufliche Aufgabe ist und weil es schwer genug ist, dieses Thema zu setzen und es natürlich für mich, nachdem ich das alles gesehen und erfahren habe, ein großes Bedürfnis ist, es publik zu machen. Durch die Arbeit bewältigt man auch vieles, aber natürlich ist es so, es gibt Bilder, die verlassen einen tatsächlich nicht mehr. Das sind, wie gesagt, die Blicke der Frauen, auch oft die Hoffnung, die manchmal durchscheint, dass man ihnen helfen könnte und letztlich selbst spürt, dass das Helfen nur begrenzt ist und dass man letztlich nur berichten kann. Ja, also es gibt natürlich Momente, die sind schwer, das muss man sagen. Aber unsere Aufgabe ist natürlich auch, Distanz zu halten, journalistische Distanz zu wahren. Und darum bemühe ich mich. Und was ich natürlich noch versuche, jetzt wird Gisela Schneider eine Kampagne starten, auch nochmal, um aufmerksam zu machen auf die Situation im Kongo, Unterschriften zu sammeln, um einfach auch nochmal die internationale Weltgemeinschaft dazu zu bewegen, sich stark zu machen für den Frieden in dieser Region. Und daran beteilige ich mich in der einen oder anderen Form immer gern. Also das ist etwas, wo man helfen kann.
Du hast ja mit deinen Filmen auch einiges bewegt. Der Film Schatten des Bösen 2007 hat, wenn ich es recht weiß, auch für einiges Aufsehen gesorgt. Wurde, glaube ich, in der EU-Kommission gezeigt. Im Menschenrechtsausschuss des Bundestages. Die damalige Justizministerin war sie. Hertha Deubler-Gmelin ist dann selber in Kongo gereist. Also das Thema war, ich glaube, das war damals dadurch auch überhaupt erstmal in der Öffentlichkeit und auf der politischen Agenda. Ist das auch eine Energiequelle dann tatsächlich, wenn man sieht, okay, also ich tue mein Möglichstes und es bewegt sich doch ein bisschen was.
Absolut. Also wenn man sieht, dass dann doch zumindest der eine oder andere Gehör findet, vielleicht auch nicht mit dem Ziel, dass es Frieden gibt, aber dass jeder doch versucht, an einem kleinen Schräubchen zu drehen, dann bewegt es einen natürlich auch selbst und man ist froh, dass sich etwas tut. Und das ist für uns alle natürlich großartig, ja, dass überhaupt da sich irgendetwas in Bewegung setzt. Man muss auch sagen, zum Beispiel Jürgen Killenberger ist auf dieser Reise sehr krank geworden. Er hat Masern bekommen, die Masernepidemie ist dort ausgebrochen.
Das ist dein Kameramann.
Das ist mein Kameramann, genau. Das heißt also, es ist auch für ihn ganz wichtig, dass diese Filme gezeigt werden, dass es öffentlich wird, weil man natürlich auch in solchen Ländern viel riskiert.
Wie wirkt sich das, was ihr da seht, dokumentiert, erlebt, berichtet bekommt, aus auf deine Weltsicht oder auf deine Menschensicht, wenn man auch mitbekommt, zu was Menschen fähig sind?
Ich glaube, da ist mir Dr. Mukwege dann doch ein großes Vorbild. Ja, weil man eben auch sieht, dass es eben die anderen Menschen gibt, die dagegen kämpfen und wie wichtig es ist, eine Haltung zu haben. Eine Haltung zu haben und sich einzusetzen für die anderen. Ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall mitnimmt. Und ich habe den Film auch Im Schatten des Bösen genannt, nicht ohne Grund, weil man es eben nicht verstehen kann, wie weit das geht. Aber Kriege sind eben so. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich das vor Augen zu führen, um vielleicht auch das andere und das Gute bewegen zu wollen.
Ich stelle mir das auch schwierig vor, wie geht man mit so einem Thema, jetzt mal berufspraktisch gesprochen, zu einer Redaktion? Man kann jetzt nicht sagen, pass auf, das gibt gute Einschaltquoten, das ist was, das sehen die Leute gerne. Im Gegenteil, das ist eigentlich was, was niemand sehen will.
Martin, ich sage dir, das ist so schwer gewesen. Ich weiß noch, 2006 kam ich zurück und ich war völlig entflammt. Wir müssen diesen Film machen. Ich war voller Kraft. Und dann bin ich in die Redaktionen und bin erst mal sozusagen, habe ich mir blutige Nasen geholt, weil sie ist natürlich sofort, Um Gottes Willen. Vergewaltigung als Kriegswaffe, was für ein Thema. Das will doch keiner sehen. Da schalten alle weg. Vergiss es, ja. Aber am Ende, mit einer gewissen Zähigkeit, ja, habe ich es dann doch geschafft, wurde unterstützt und wir haben das Thema gemacht. Und auch jetzt ist es wieder so gewesen, dass ich unterstützt worden bin von meiner Redaktionsleiterin, die gesagt hat, komm, das machst du, wir machen das. Man muss doch jetzt nochmal nachschauen, wie ist denn die Situation jetzt? Hat sich was verbessert? Der Mann hat jetzt den Friedensnobelpreis bekommen. Ich meine, das ist ja was, ja. Und so konnten wir dann wieder in den Kongo reisen.
Diese Preise helfen dann tatsächlich. Also du hattest ja auch für den Im Schatten des Bösen Preise bekommen. Deutscher Menschenrechtspreis, Maler Fernsehpreis. Hilft es dann auch in der Redaktion oder jetzt in einem Sender oder als Argumentationshilfe, wenn man sagt, es will dann doch jemand sehen oder es ist einfach wichtig?
Ich glaube ja, wir sind eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und ich glaube, da zählen diese Dinge auch. Eben nicht nur die Einschaltquote, wobei man sagen muss, Im Schatten des Bösen hatte keine schlechte Einschaltquote. Einschaltquote ist ein sehr komplexes Thema, sage ich immer, weil es kommt natürlich auch immer darauf an, zu welcher Sendezeit etwas gesendet wird, etc. pp. Wollen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Aber natürlich hilft es und wir haben natürlich auch den Auftrag, denke ich, den Finger in die Wunde zu legen, in Geschichten, in Regionen, die eben nicht so bekannt sind. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe. Ja.
Das ist aber nicht das Einzige, was du machst in deiner Arbeit. Du gehst nicht nur in unbekannte Regionen, du arbeitest auch hier vor der Haustür. Ich glaube, jetzt im Herbst ein Film über einen Gemüsehändler in Stuttgart. Das ist ja also wirklich der maximale Kontrast. Ich frage mich, also wie wichtig und wie schwierig ist aber auch so ein Kontrast? Also ich glaube, das braucht man ja wahrscheinlich, um nicht verrückt zu werden. Und auf der anderen Seite stelle ich mir das schwierig vor, wie kann man dann manche Probleme hier ernst nehmen?
Ich glaube, es nützt nichts in diesem Fall, die Messlatte anzulegen, zu sagen, welche Not ist größer, welches Problem ist größer, sondern ich hatte es mit diesem Gemüsemann Reinhard Riesch, mit einem Menschen zu tun und das habe ich relativ schnell gesehen und erkannt, der außergewöhnlich ist, weil er versucht, in seinem Laden viel mehr zu tun, als Tomaten und Äpfel und Karotten zu verkaufen, sondern wirklich die Menschen in ihren Gefühlen abzuholen, ja, ihnen auch so ein Stück Heimat in seinem Gemüseladen zu bieten und selbst eine sehr gebrochene Person ist, ja, der eben Bürgermeister war, der gescheitert ist und der versucht hat, jetzt das Beste aus seiner Situation zu machen. Und ich glaube, was mich schon immer wieder interessiert und neugierig macht, sind eben die Brüche in Biografien und auch das Scheitern. Scheitern, scheitern und immer wieder aufstehen. Ich glaube, das ist so ein Motto, das mir auch selbst sehr nahe steht.
SWR 2 Tandem war das mit der Journalistin und Filmemacherin Susanne Babila. Mit ihren Filmen dokumentiert sie seit Jahren die systematische Gewalt gegen Frauen im Norden des Kongo. Friedenskämpfer ist ihr jüngster Film über den Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege, der vergewaltigte Frauen behandelt. Der Film ist zu sehen in der ARD-Mediathek. Einfach im Suchfeld der Mediathek eingeben. Friedenskämpfer. Susanne, vielen Dank für deinen Besuch und alles Gute für deine Arbeit.
Vielen Dank, Martin.
Die Redaktion der Sendung hatte Cornelia Bach, die Musik hat Bettina Stender ausgesucht. Mein Name ist Martin Gramlich. Ich wünsche jetzt einen schönen Radioabend. Jetzt gleich im Anschluss mit der Buchkritik lesenswert und danach SWR 2 Musik. Dort erzählt der Bratscher des renommierten Casals-Quartett über Kammermusik von Beethoven.